ARD Sounds.
Am Mikrofon Christoph Leibold. Unsere Themen heute: Krieg und Kunst, eine Tagung in Kiew zum Schutz gefährdeter Kulturgüter, Traumpaarung und Trennung, Dana von Sofriens neuer Roman über die Beziehungen von Millennials. Zunächst aber ein Nachruf auf Alexander Kluge. Wie der Surkamp Verlag unter Berufung auf dessen Familie mitteilte, starb der Filmemacher und Autor gestern im Alter von 94 Jahren in München. Der 1932 in Halberstadt geborene Kluge war einer der vielseitigsten deutschen Künstler und Intellektuellen und er war ohne Unterlass kreativ. Ständig erschienen neue, lesenswerte Bücher von ihm, gab es neue Filme dazu, Ausstellungen, digitale Interventionen, politische Zwischenrufe. Auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 meldete er sich immer wieder zu Wort, verurteilte den Angriff Russlands, sah aber auch die Ukraine und die NATO in der Verantwortung. Moritz Hohlfelder erinnert an den Verstorbenen.
Alle Zuhörer würden davonlaufen, fing er einer an, gründlich sein Leben zu erzählen.
Diesem umtriebigen, ungemein kreativen Mann kann man mit einer einzigen Würdigung nicht gerecht werden. Es bräuchte 7 Nachrufe für Alexander Kluge, die seinen 7 Hauptbeschäftigungen gerecht würden. Als promovierter Rechtsanwalt, Filmemacher, Schriftsteller, Publizist, Fernsehproduzent, Philosoph und unermüdlicher Netzwerker zwischen allen Welten und Medien, alten und neuen, weit entfernten und den ganz nahen. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod, heißt der Film, den Alexander Kluge 1974 gemeinsam mit Edgar Reitz ins Kino brachte und dessen Titel das Sein und Schaffen Kluges auf den Punkt bringt. Erzählt wird von einer Beischlafdiebin, einer DDR-Spionin, vom Karneval in Frankfurt und der dortigen Hausbesetzerszene. Die Beischlafdiebin schläft mit Männern, bestiehlt sie anschließend und begründet das so: Das, was die Männer versprechen, erweist sich nachträglich immer als zu wenig. Für dieses Defizit nehme ich ihre Brieftaschen an mich. Typisch Kluge.
Dass ein Lebenslauf ein Text ist, daran habe ich keinen Zweifel. Es ist aber kein Text, der bereit liegt, in Worten festgehalten werden kann. Man müsste ihn umständlich rekonstruieren. Und dann wäre er zu lang für einen Kommentar.
Alexander Kluge war ein Multitalent. Multitalent, ein Wort, das zutrifft und auch wieder nicht, denn der 1932 in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geborene Sohn einer Arztfamilie schrieb nicht nur Bücher und machte Filme, er durchdrang das Leben und die Welt auf seine unnachahmliche Art und Weise, die Vergangenheit und die Zukunft. Er konnte etwa aus dem Stand über den deutschen Dichter Friedrich von Logau sprechen, von dem sonst noch kaum jemand gehört hatte. Einem Mann, der im 17. Jahrhundert in ein barockes Universum der Unordnung hineingeboren worden war. Ein Bruder im Geiste, der, wie Kluge selbst, eben nicht als Multitalent, sondern als Moralist und Kritiker über gesellschaftliche Spannungen und widersprüchliche Interessen nachdachte. Und er wusste, im Lachen liegt die Freiheit, nach der wir uns sehnen. Und, so muss man ergänzen, in der Toleranz, im Versuch, etwas zu verstehen.
Jeder Irrtum hat einen Grund.
Bereits in jungen Jahren gewann Alexander Kluge wichtige Preise. 1966 den Bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur und 2 Jahre später den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig für Die Artisten in der Zirkuskuppel, Ratlos. Lang ist die Liste der Auszeichnungen, vom Kleist über den Lessing bis zum Georg-Büchner-Preis, und 2024 folgte dann noch die Aufnahme in den Orden Pour le Mérite. Schaffensfroh und immer beschwingt assoziativ durchpflügte Kluge die deutsche und die europäische Kulturlandschaft, machte irgendwann keine Filme mehr, sondern stieg 1987 mit der Gründung der Produktionsgesellschaft DCTP ins deutsche Privatfernsehen ein. Kluge machte dort das, was sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk kaum mehr traute: wildes, revolutionäres, unangepasstes, anarchisches Programm.
Wie repariert sich ein Roboter selbst?
Robots repair himself with the power of myself.
Spät nachts auf RTL und Sat.1 liefen diese Sendungen. Denn laut Mediengesetz mussten im weiten Ozean der seichten Unterhaltung auch ein paar Kulturinseln schwimmen, und Alexander Kluge hatte sie hellsichtig und energisch besetzt, als ein leidenschaftlich intellektueller Robinson Crusoe mit auch einem feinen Sinn für Blödelei. Vom Postdadaisten Helge Schneider bis zum Lyriker Durst Grünbein waren alle dabei, die etwas oder auch nichts zu sagen hatten, und auch dort agierte Kluge nach dem Motto: In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod.
Ein Nachruf auf Alexander Kluge war das, der gestern 94-jährig verstorben ist. Wenn Sie sich eingehender mit ihm befassen wollen, ein großes Gesprächsporträt von Alexander Kluge, produziert vom Bayerischen Rundfunk, finden Sie in ARD Sounds. Bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg geht es für die Menschen in der Ukraine zuallererst ums schiere Überleben. Jeden Tag sterben durch russische Waffen auch Zivilisten. Aber natürlich geht's auch um das Überleben der ukrainischen Kultur. Vorgestern erst wurde bei einem Drohnenangriff auf das westukrainische Lviv, auch bekannt unter dem Namen Lemberg, die St. Andreaskirche aus dem 17. Jahrhundert getroffen. Unter dem Eindruck dieses Angriffs fand gestern eine Konferenz in Kiew statt, bei der es um internationale Unterstützung für die ukrainischen Museen ging, die ebenfalls davon bedroht sind, im Krieg in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Alles weitere dazu von Florian Kellermann.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz kamen immer wieder auf die Bilder vom Vortag zu sprechen. Eine russische Drohne war in Lviv in der westlichen Ukraine eingeschlagen, in der mittelalterlichen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Vizekulturminister Ivan Verbitsky, Gast der Konferenz, zeigte sich erschüttert. Die geltenden Konventionen, das geltende System verpflichten uns dazu, Objekte des kulturellen Erbes zu kennzeichnen, zu ihrem Schutz. Aber seit den ersten Kriegstagen greift Russland solche Objekte an und zerstört sie absichtlich. Wir haben wieder ein Beispiel dafür, dass das internationale System zum Schutz des kulturellen Erbes keine Mechanismen hat, um so etwas zu verhindern oder darauf zu reagieren. Das allerdings tun die ukrainischen Museen mit Hilfe der Stiftung OBMIN, auf Deutsch Austausch. Die Stiftung wurde 2022 gegründet, nach der russischen Großinvasion. Von Kulturmanagerinnen und Managern, die vorher im polnisch-deutschen Kulturaustausch gearbeitet hatten. OBMIN hat ein Netzwerk mit über 160 ukrainischen Museen aufgebaut. Es unterstützt sie und bringt sie mit Museen im Ausland zusammen, vor allem in Polen und Deutschland. Bisher fanden die jährlichen Konferenzen von OBMIN in Berlin und Warschau statt, nun zum ersten Mal in Kiew. Die Vorsitzende der Stiftung, Małgorzata Lawrowska von Tatten:
Es ist enorm wichtig für unsere ukrainischen Partner, dass wir hier vor Ort sind, vor allem auch nach diesem schrecklichen Angriff auch auf Stadt Lviv. Und das ist uns Polen, uns Deutschen sehr bewusst, dass es den Ukrainern nicht nur um Unterstützung geht, aber um echte Partnerschaft. Und das bieten sowohl polnische als auch deutsche Museen.
Zentrales Thema der Konferenz: wie Museen mit Krieg in ihrem Land umgehen können. Die ukrainischen Museen leben heute in völlig verschiedenen Wirklichkeiten, je nachdem, wie weit sie von der Front entfernt sind. Diejenigen, die einigermaßen sicher sind, thematisieren den Krieg.
Die Museen haben von Anfang an viel mehr gemacht als vor dem Krieg. Also die Erwartung war, dass man diesen Krieg zeigt, aber man glorifiziert diesen Krieg nicht, sondern man zeigt, das ist die größte Tragödie der Menschen.
Die Museen in Frontnähe dagegen sind im Überlebenskampf. Aus Kharkiv in der östlichen Ukraine, nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt, reiste die Direktorin des dortigen Historischen Museums an, Olha Soschnikova. Kriegsziel ist es, die ukrainische Identität zu vernichten durch die Zerstörung von Museen und ihrer Exponate. Ich bin sehr stolz darauf, dass keine Direktorin und kein Direktor aus dem Gebiet Kharkiv den Posten verlassen hat. Wir haben zeitweise in unseren Museen geschlafen, haben in höchster Eile alles verpackt, unter Beschuss. Die Museen verpackten und versteckten ihre Exponate nicht nur, sagt Olha Soschnikova. Sie fotografierten und digitalisierten sie auch, damit sie trotz Krieg für die Menschen zugänglich werden. Auch eine Aufgabe, bei der Partnermuseen aus anderen Ländern helfen.
Museen bewahren Kultur. In Kriegsgebieten wie der Ukraine bekommt das eine verschärfte Bedeutung. Das Wort toxisch hat eine erstaunliche Karriere hingelegt. Vom medizinisch-pharmazeutischen Fachbegriff zum Modewort. Toxisch ist längst ein Allerweltsattribut geworden. Toxisch sind, außer Männlichkeit, gern auch Beziehungen, das Wetter, ja sogar Fritten. Toxische Pommes jedenfalls nennt sich eine österreichische Kabarettistin und TikTokerin. Ende April live zu erleben im Rahmen des Festivals Radikal Jung am Münchner Volkstheater. Na jedenfalls toxisch. Das Wort ist ja so eine Art Zeitgeistsignal und so darf man das auch verstehen, wenn der neueste Roman der Münchner Autorin Dana von Sophrien Toxy Baby heißt, was ja fast schon wieder ein bisschen putzig klingt, ein Kosename unter Millennials. Es geht um eine Beziehung von heute und um ewig alte Probleme. Judith Heidkamp hat Toxy Baby gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Toxy Baby selbst erscheint erstmal nur in Klammern. Und zwar in Bezug auf die Zwei-Zimmer-Wohnung der Ich-Erzählerin in München-Giesing, Klammer auf.
In die Toxy, ohne dass wir je darüber gesprochen hätten, sofort eingezogen war.
Klammer zu. Währenddessen leitet die Erzählerin das kommende 230-seitige Kreisen um den milden Irrsinn einer Beziehung quasi mit Antäuschen ein, mit Naturbeschreibungen und Gedanken über den Tod. Seite 7 ist aber ziemlich sicher die einzige Seite in diesem Roman, auf der Toxy nur einmal vorkommt.
An einer Stelle spricht er sie allerdings auch als Toxy Baby an und da widerspricht sie dann ganz vehement und sagt, Moment, nein, so ist unsere Geschichte nicht. Du bist die toxische Person in unserer Beziehung und nicht ich.
Denn die Protagonisten in Dana von Sophriens neuem Roman sind Millennials, geboren in den 80ern, beschäftigt mit toxischen Beziehungen, verunsichert, geschwätzig, gebildet, stilmarken- und detailbewusst und immer ironisch. Er lebt von Arbeitslosengeld. Grund, die ganze Welt ist gegen ihn, beziehungsweise er lebt von ihr. Sie ist eine durchaus erfolgreiche Autorin, wünscht sich mehr Paarstabilität, lässt sich beides aber aus Beziehungsgründen meist nicht anmerken. Sie posen als Traumpaar und sind es in diesen Momenten bestimmt auch, blockieren sich dann wieder bei WhatsApp, bringen sich auf verschiedene Weise um den Schlaf. Im Laufe des Romans kommen sie auf 13 Trennungen innerhalb von 3 Jahren.
Die trennen sich sehr häufig. Die sind auch beide nicht wirklich geneigt, an ihren Problemen zu arbeiten. Toxy Baby, der männliche Protagonist zum Beispiel, hat beschlossen, einfach die Gesellschaft für alle Probleme in der Beziehung verantwortlich zu machen. Und das ist, würde ich sagen, das Toxische daran. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich immer mehr überlege, ob diese Konzepte so sinnvoll sind. Dann kriegen wir das hin, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen jetzt wirklich ganz gesund und ganz frei von Schwierigkeiten zu gestalten. Ich glaube ja eher nicht.
Toxy für uns ist gar nichts leicht. Wir sind die schwierigsten Leute überhaupt. Es ist kein Wunder, dass es uns so schwer fällt.
Dana von Sophrien produziert einen nicht endenden Wortzug, in dem die Ich-Erzählerin Herzchen ihr Leben mit Toxy erklärt, erträumt, verteidigt, verzehrt und rechtfertigt. Zitierenswertes im Seitentakt, sie hat ja so recht und sie hat so Unrecht. Herzchen und Toxy sind dabei nicht nur ironisch sprechende Spitznamen, sondern auch so etwas wie ein Schreibprogramm. Man fragt sich irgendwann, wie lange die zyklischen Schleifen dieses Monologs noch weitergehen werden. Grundsätzliche Veränderung ist unwahrscheinlich. Er, Toxy Baby, bleibt uns und auch der Erzählerin stets etwas unerklärlich. Und das macht ihn ja so attraktiv. Sie aber lernen wir besser und besser kennen. Ihr Lebensgefühl zwischen Weltkrisen und Weltschmerz, zwischen Wunsch nach Romantik und abgeklärten Pointen und ihre jüdische Familiengeschichte, in der sich alle Schrecken des letzten Jahrhunderts versammeln.
Alles nur, damit ich dumme Bücher über sie schreiben und alle 2 Wochen zur billigen Asia-Maniküre gehen konnte, um wenigstens gepflegte Nägel zu haben, während mich deutsche Männer erniedrigten.
Zack, ist das noch Witz oder nur Verzweiflung? Generationenübergreifende Traumata und Wohlstandsalltag, heute jüdisch sein in Deutschland, das sind Themen, die bei Dana von Sophrien auch in früheren Romanen auftauchten. Hier bilden sie eher einen Nebenstrang. Hinter Sarkasmus und absurden Paarlogiken stecken in Toxy Baby ganz unauffällig soziologische Kategorien. Dana von Sophrien untersucht ihre Generation. die im Privaten letztlich nur die Verwerfungen des Politischen spiegelt, die sucht nach Werten und Identität, nach Perspektiven und Sicherheit.
Manchmal denke ich, ich lerne überhaupt nichts. Ich weiß bis heute nicht, wie man einen Haushalt führt. Und bei jedem Gast warte ich heimlich darauf, dass er die Kühlschranktür öffnet und in hysterisches Gelächter ausbricht.
Genau. Motto: deprimiert, ja, aber bitte lustig.
Also die Generation vor uns sind Babyboomer, eben in den Wohlstandsjahrzehnten nach dem Krieg aufgewachsen, in großer materieller Sicherheit, mit ganz klaren Werten, mit einem klaren Arbeitsethos. Und das sind alles so Sicherheiten, die bei uns verschwunden sind. Und das nehme ich irgendwie schon sehr stark wahr, dass wir quasi eine Generation sind, die ganz stark von unterschiedlichen, teils sogar globalen Krisen geprägt sind. Sicherheitskrisen, natürlich auch ökonomische Krisen. Und jetzt sind wir ja wirklich in einer komplett wirren Zeit. Und ich glaube, das zeigt sich halt auch in den Liebesbeziehungen, dass die Millennials weniger heiraten, weniger Kinder bekommen und sich insgesamt halt auch einfach unsicher fühlen.
Muss ja nicht so extrem sein wie bei Toxi und Herzchen. Möglich jedenfalls, dass der Roman für Menschen unter und über Mitte 40 sehr unterschiedliche Leseerfahrungen bereithält. Aha-Erlebnisse ziemlich wahrscheinlich. Toxi Baby von Dana von Suffrin, eine zeitgeistige Liebesgeschichte, zeitlose Erkenntnisse inklusive.
Ich glaube, es gibt Leute, die auch in ihrem Unglück sehr glücklich sind. Und das muss man respektieren.
Toxi Baby von Dana von Suffrin ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Die Autorin ist damit auch in unserem Literaturpodcast Buchgefühl. Morgen geht die neue Folge mit Toxi Baby online in ARD Sounds. Dort ebenfalls zu finden die eben gehörte Sendung, das Kulturupdate von heute. Am Mikrofon war Christoph Leibold.